Ich habe letztes Jahr im Podcast öfter mal über gemeinsame Werte und eine österreichische Kultur gesprochen. Und da haben mich HörerInnen darauf aufmerksam gemacht, dass das ein bisschen fragwürdig ist. Weil nur weil ich Leberkassemmel mag und gern zum Heurigen gehe, heißt das ja nicht, dass das jeder muss, der sich Österreicher nennen will, oder? Und nur weil ich mich gewissen Sachen zugehörig fühle, muss das ja nicht jeder machen, nur um sagen zu können, dass er Österreicher ist. Da habe ich mir auch gedacht, diese Frage, was überhaupt die gemeinsamen Werte und die Kultur sein soll, gefühlt in meiner Jugend vor 20 Jahren, als ich klein war, haben wir uns diese Frage gar nicht gestellt. Ich habe das Gefühl, da waren wir eigentlich viel offener, ob wir jetzt zum Heurigen gegangen sind oder in eine Shisha-Bar, hat man sich alles erstmal angeschaut, dann hat mir das eine oder andere vielleicht gar nicht gefallen, aber es war nicht so ein großes Thema. Ist es aber jetzt? Fühlt sich für mich zumindest so an. Ob sich das in den letzten 20 Jahren verändert hat, kann mir wahrscheinlich Soziologe und Sozialwissenschaftler Kenan Güngör besser beantworten, da du dich ja mindestens seit 20 Jahren schon damit auseinandersetzt und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Herzlich willkommen, Kenan.
Gerne, freue mich.
Thank God it's no. Du hast ja selber auch einen Migrationshintergrund. Du bist 1969 in der Türkei geboren, bist mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen, hast dann in Deutschland eine erfolgreiche Bildung genossen, hast dort auch im Wuppertal, glaube ich, Soziologie studiert und bist aber nach Österreich gezogen, um deiner Tätigkeit nachzugehen.
Mit einer Zwischenzeit von 7 Jahren in der Schweiz, ja.
Ah, in der Schweiz warst du auch noch?
Ja, 7 Jahre und bin von dort hier rübergekommen.
Warum bist du so oft hin und her gesiedelt im Dachraum?
Erstens, ich bin ziemlich viel umgezogen, aber ich bin auch jemand, der die Berge sehr mag. Und mir war die Möglichkeit, weil ich ein Angebot bekommen habe in der Schweiz, das war, wo ich 30 war, dann habe ich das angenommen und habe das sehr genossen und dachte, ich werde irgendwo in der Nähe der Alpen bleiben. Und hinter den Alpen ist der Süden und insofern ist es mir sehr, sehr nahe gewesen. Und von Basel aus habe ich nach 7 Jahren, bin ich über Vorarlberg, über Projekte, die ich dort geleitet habe, über Tirol, Oberösterreich, dann nach Wien gekommen. Und Wien, das ist schon eine Liebeserklärung für die Stadt, weil ich wirklich gesagt habe, wenn ich in einer deutschsprachigen Stadt leben möchte, dann ist es eher Wien.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Da können Wiener sehr, sehr stolz darauf sein, wenn du sowas sagst.
Ja, da bin ich mir gar nicht sicher, weil ich das Gefühl habe, Wiener verdienen Wien nicht.
Was verdienen sie nicht? Was meinst du?
Oder andersrum, Wien verdient diese Wiener nicht. Das ist so ein... Weil ich wirklich das Gefühl habe, auch wenn man ein bisschen durch die Welt reist, wo ich sage, eine Stadt mit so einer Lebensqualität, mit so einer Geschichte. Ich meine, man muss wissen, dass im 17. und 18. Jahrhundert bis Anfang 19. bis 19. Jahrhundert Wien eigentlich London und Paris zusammen war. Also was hier an Kultur, an Architektur, an Philosophie, an Literatur entstanden ist, ist so enorm. Und auch die Geschichtlichkeit, und auch die Lebensstandards und die Qualität, die wir haben. Und dennoch sehe ich immer sehr oft sehr grießcremige Gesichter, wenn ich über die Stadt gehe und dieser berühmte Wiener Grand, diesen Charme, der geht an mir völlig vorbei. Ich bin viel sehr oft in ärmeren Regionen der Welt, wo die Menschen mit viel weniger, viel freundlicher, lebensnaher sind, auch demütiger sind und dann ist das immer so eine interessante Diskrepanz. Mhm. Also wir jammern und leiden gerne auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ich finde es schön, nämlich wie du auch wir sagst, weil du dann mittlerweile dann scheinbar kompletter Wiener auch bist. Ich finde beim Wiener Grand nämlich gibt es 2 Formen. Das eine ist der Wiener Grand, der so ein bisschen einen Charme hat, weil dahinter trotzdem eine positive oder nette Person steckt. Und das andere ist der Wiener Grand von einer wirklich grantigen Person. Und das Zweitere, denke ich mal, selbst in der Kaffeehauskultur brauche ich das eigentlich nicht. Ja? Wenn jemand ein bisschen einen grantigen Schmäh hat, ist das wieder was anderes und passt auch, finde ich, zu uns, als wie, wenn jetzt jemand einfach nur schlecht drauf ist und ungut, oder?
Ich nehme an, du bist in Wien geboren?
Ja.
Okay, da kannst du nichts dafür. da kannst du den Unterschied für dich, der mag sein, interessant was zu hören, aber für einen Rheinländer, und ich komme aus Köln, die Rheinländer sind bekannt, dass sie eher die Lebenslustigen aus, so in Deutschland sind, für den macht diese Unterscheidung wenig aus. Also da mag es diese Nuancen geben, die sind für mich nie sympathisch, auch weil ich wirklich sagen würde, weil wir gleich auch vielleicht über Leitkultur reden oder sowas, ich würde ja sagen, wisst ihr, eines der wichtigsten, dass es geht ja nicht nur um Werte, sondern es geht auch dann meistens zu sagen, was ist so eine Mentalität. Und ich würde mir gerne zum Beispiel nicht nur Werte, sondern einfach ein Grund Haltung wünschen und die wäre erstmal Freundlichkeit. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was dieser Stadt abgeht. Bei allem, was ich hier schätze, also ich bin sehr gut aufgenommen worden in dieser Stadt. Ich rede weniger von mir, weil ich sehr privilegiert in dieser Stadt lebe. Aber wenn man so manchmal durch die Straßenzüge geht, finde ich, dass das Thema doch der Freundlichkeit und wir unterschätzen das, wie viel das für das Ankommen in einer Gesellschaft, wie viel es für die Lebensqualität bedeutet, ob Menschen grundsätzlich mit einem leicht freundlichen Blick durch die Straßen gehen oder mit dem berühmten, deinem charmanten Wiener Grand.
Mhm. Da hast du schon recht. Ich muss sagen, als direkten Vergleich habe ich, ich bin vor 3 Tagen aus dem Urlaub zurück und war mit meiner Familie in New York und habe eigentlich mich ein bisschen gefürchtet, hinzufliegen. Ich habe das meiner Frau geschenkt, wir haben das länger geplant, aber ich hatte ein bisschen Angst, wenn man die News auch verfolgt, gerade wie die Situation in den USA ist. Ich habe dunkle Hautfarbe und schwarze Haare, also ich war ein bisschen, hatte ich schon Ehrfurcht davor.
Das fällt in New York überhaupt nicht auf.
Es war ein Wahnsinn, wie freundlich die Menschen sind. Also selbst jemand, der bei einer Attraktion den Boden gewischt hat und ich bin einen Schritt draufgetreten, dann bin ich gleich mal stehen geblieben, so hoppala, da ist ein nasser Boden, der hat ihn gerade gewischt, hat mich angeschaut und war gleich mit einem Lächeln so, no brother, all good, go, go, it's fine. Und das war auch bei KassiererInnen, bei Kellnern und Kellnerinnen, überall an der U-Bahn, am Flughafen, waren die Menschen prinzipiell erstmal nett, einfach freundlich.
Dann kann ich dir noch sagen, dass in New York sogar noch als eines der distanziertesten Städte wahrgenommen wird.
Also, wirklich?
Ja, ja. Also, und der Unterschied ist relativ klar. Also ich kann es nur unterstreichen. Nur um so eine bildlich mal was zu zeigen. Ich werde es nie vergessen. Ich war 3,5 Monate, fast 4 Monate in den Vereinigten Staaten, wo ich selber erst 20 war.
Mhm.
Und ich war dann an der Columbia Universität und dort war so ein ein Straßenartist, der hat irgendwie versucht zu jonglieren, Sachen zu machen. Und man hat gemerkt, er ist nicht gerade sozusagen ganz ein Profi und hat es immer wieder gemacht und manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber um sich herum hat sich eine Traube von ungefähr 50, 60 Leute gebildet und die haben ihn immer eher motiviert. Ja, mach es, Bobby, can it, try it again, yes, und immer applaudiert, dass man wirklich die Motivation hatte, es nochmal zu tun. Und ich bin dann wirklich 3 Tage später nach Köln geflogen und obwohl ich gesagt habe, Kölner sind insgesamt sozusagen lockerer als Wiener, aber das ist immer noch sozusagen dieser deutsche Charme, den wir dort haben. Und dort fand ich das wirklich bemerkenswert. Da war auf der Kölner Domplatte, vor dem Kölner Dom, gab es auch jemanden, der was gemacht hat und der hat sogar gut gemacht. Aber dann waren auch ungefähr 20 Leute da. Keiner von denen hat gelächelt. Und ich hatte da den Eindruck, da gibt es immer noch auch Leute da drin, die sagen, hat er wohl eine Arbeitserlaubnis, wenn er das tut? Von der Grundhaltung her, also ich überzeichne bewusst, um auch diesen Mentalitätsunterschied zu machen. Übrigens hat das ganz starke Folgen zum Thema emotionale Integration. Also weil Amerika, weil das Amerikanische jetzt nicht mehr, das muss man sagen, da hat sich was verändert. Aber es war immer eher ein eidenladender Amerikanismus. Also wenn du hingehst im Land, wärst du, wenn du was versuchst, sagen, ja, versuch es, mach es und so weiter. Also du wärst eigentlich sehr schnell angenommen und wärst auch sozusagen ein bisschen darin gelobt, was zu tun. Das führt dazu, dass zum Beispiel Menschen sich viel stärker als Amerikaner fühlen, nach einer relativ kurzen Zeit. Während dass wir hier haben, dass Leute in der dritten Generation hier leben, die immer noch sagen, so ist es, zwar ich fühle mich wohl, aber als emotional als Österreicher fühle ich mich nicht.
Ja, dazu eine passende Geschichte. Ich bin mit einem Cab gefahren, mit einer Lyft heißt die App, so wie Uber quasi, bin ich gefahren und der Fahrer hat dann nach 20 Minuten oder so, weil wir ein bisschen miteinander gesprochen haben über den Weg, hat er mich dann gefragt, so, where are you from? Because you look like Indian, your name is Indian, but your accent is not Indian. Mein Akzent ist halt eher europäisch, weil ich ja hier Englisch gelernt habe.
Deutsch, wirklich. Das ist
Und dann habe ich ihm halt gesagt, so, yeah, originally from India, my parents are from there, I grew up in Austria, bla bla bla. Und dann habe ich ihn gefragt, where are you from? Weil ich habe ihm halt genauso angesehen wie er mir, dass da halt irgendwie noch ein Origin und Background ist. Und er hat mich ja zuerst gefragt und er war ziemlich pissed. Er war gleich so, höre ich mich gleich nicht native an. Und ich habe dann zu ihm gesagt, doch, doch, obwohl es nicht ganz gestimmt hat, aber ich habe ihm halt gesagt, doch. Das Ding ist, in Europa habe ich das Gefühl, man ist nicht so stolz darauf, Österreicher zu sein, wenn man die zweite Generation ist oder erste Generation mit Migrationshintergrund. Ich bin es schon. Ich trage das schon sehr heraus. Und in Amerika merkt man, ihr seid sehr stolz darauf. Ihr seid Amerikaner, du bist hier aufgewachsen, du arbeitest hier seit über 20 Jahren, du bist in erster Linie Amerikaner. Da ist ein großer Unterschied. Und dann hat er wirklich, war ja, erstens habe ich ihn abgelenkt davon, dass ich diese Frage gestellt habe. Und zweitens hat er gemeint, stimmt, das ist so. Hier ist man stolz darauf. Wir sind alles Amerikaner. Wir arbeiten hier, wir leben hier. Das ist unsere Welt. Er hat ein paar fragwürdige Einstellungen trotzdem noch gehabt, die er mir später erzählt hat, aber prinzipiell, und das fehlt mir hier tatsächlich, ich spreche damit oft auch mit Freunden und Freundinnen oder im Podcast, dass das diese Identifikation mit dem Land, in dem wir leben, wenn wir jetzt bei Österreich bleiben, finde ich ein bisschen schwierig, warum die nicht cool genug ist, jetzt um es plump auszudrücken.
Ja, weil hier zum Beispiel, wenn es um Stolz, um die Nation geht, dann sind es meistens eher die, die auch sozusagen, also wenn sie sagen, ich bin stolz auf Österreich, dann sind es meistens Menschen, die auch eher eine stärkere Ablehnung, also von der Häufigkeit haben, gegen Zuwanderer. Mhm. Also deswegen, während du in den Vereinigten Staaten, ich meine, gut, du hast sie jetzt auch, ja, noch, aber es gibt, das Stolz dann auf Amerika ist unheimlich stark. Gut, das wird auch in den Vereinigten Staaten wahnsinnig idealisiert, wahnsinnig propagiert, aber er ist historisch zumindest und in großen Teilen immer noch, wenn man die Medien und die Trump und so weiter ein bisschen da hinein weglässt, ist es immer noch ein inkludierender und er ist wichtig. Also ich glaube nämlich, dass nicht der stolzste, der wichtigste Punkt ist, sondern zu sagen, ob es sowas wie eine grundsätzliche inklusive Grundhaltung gibt. Also sagen, hey, du bist hier, mach es, versuch es. Ich meine, es hat doch eine Schattenseite. Die Amerikaner, die sagen, es ist früher oder in vielen Teilen immer noch zu sagen, gut, dass du hier bist und super, mach das, du hast alle Möglichkeiten. Aber, und wenn du scheiterst, ist es dein Problem. Mhm. Während wir in Europa sagen, oder zumindest in Deutschland, Österreich sehr stark zu sagen, wenn du hier bist, ist das ein Problem für uns und wir verwalten dich.
Aber ist es ein Problem, weil wir uns auch ein bisschen als Sozialstaat kümmern?
Natürlich, das ist das, ein wichtiger Stichwort, weil wir sind einerseits natürlich ein Sozialstaat, weil wir viel mehr Strukturen haben. Deswegen, wenn du in den Vereinigten Staaten fällst, fällst du viel tiefer als hier. Hier wirst du aufgefangen. Deswegen ist es, man kann immer sagen, zum Beispiel Länder, die vergleichsweise wenig Sozialstaat haben, sind auch ein bisschen offener für Migration. Weil sie dann sagen, dann ist es seine Sache, ob er schafft oder nicht. Während Gesellschaften, die eher einen starken Sozialstaat haben, die sind viel bekümmerter darum, weil sie sagen, du, wenn der das nicht schafft, muss ich für ihn aufkommen. Und das führt dazu, dass ich dann viel kontrollierter bin, wen will ich haben. Mhm. Weil sozusagen, wenn du auf mich auf, sozusagen, für mich aufkommen musst, überlegst du es noch zweimal. Das heißt, es gibt auch eine sozial-strukturelle Dynamik, wie stark sich Gesellschaft öffnen oder nicht.
Heißt das aber im Umkehrschluss, dass die Politik, sofern sie denn den Sozialstaat Schritt für Schritt abbaut, unserem Land etwas Gutes tut, weil in Zukunft Migration wahrscheinlich wichtig wird? Und wenn wir den Sozialstaat abbauen, sind wir vielleicht ein bisschen offener gegenüber Migration, weil wir uns eh nicht um die kümmern.
Das wäre, also diesen Automatismus gibt es nicht. Ich habe versucht, nur auf eine Sorge hinzumachen. Das ist nur eine Sorgengröße mehr. Es ist kein Automatismus, dass in geringer Sozialstaatlichkeit Menschen viel offener sind, aber grundsätzlich liberale Politik, also sozialstaatlich-liberale Politik kann mit höherer Mobilität arbeiten, während Staaten mit hoher Sozialstaatlichkeit sich diese Frage stellen müssen, ganz klar.
Aber dann würdest du als Sozialwissenschaftler wahrscheinlich sagen, das ist meine Annahme, dass tatsächlich der Sozialstaat in extremer Form nicht die Lösung ist, mit den Problemen umzugehen, sondern man müsste bei den ganzen Sachen, wie bei den Unterstützungen, die man leistet, irgendwo die richtige Mitte finden, um uns mit Migration umgehen zu können, aber auch gleichzeitig mobil genug zu bleiben.
Ich glaube, dass die Frage von einem Sozial- und Wohlfahrtsstaat viel komplexer und umfassender ist. Und ich habe nur über einen Aspekt gesprochen. Mhm. Ich würde aber von dem Aspekt nicht den Sozialstaat wegreden oder dazu zureden. Mhm. Ich rede eher in diesem Zusammenhang eher dazu zu sagen, wie schaffen wir die Balance zwischen, dass die Menschen geschützt sind, gestützt sind, wenn sie fallen, wenn sie sozusagen Unterstützung brauchen, dass sie aufgefangen werden und wieder Wiedereintritt finden in einen Erwerbsprozess um die Selbsterhaltungsfähigkeit. Und was wir da haben, ist manchmal sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit, wenn Menschen zu stark das Gefühl irgendwann bekommen, egal was ich tue, ich werde sowieso gestützt. Also ich werde hinbekommen und dann ist die Frage, und wenn ich es nicht schaffe, ich werde immer aufgefangen. Das führt eigentlich dazu, dass man so man in so eine erlernte Hilflosigkeit fällt, weil man dann so ein bisschen paternalistisch eigentlich noch gefüttert wird auf der anderen Seite. Und ich glaube, deswegen, das ist immer ein Problem von hoher Sozialstaatlichkeit. Zugleich muss man im Auge haben, dass wir, und das heißt, es heißt für mich nicht dafür, den Sozialstaat abzuschaffen, im Gegenteil, sondern die Frage zu stellen, wie kriegen wir eine aktivierende Sozialpolitik hin? Also, dass Menschen eben dann sagen, ich arbeite nicht, ich komme mit dem Geld, also wenn ich jetzt arbeite, bekomme ich ein bisschen mehr, es lohnt sich nicht. Also, dann bleibe ich sozusagen in der Sozialhilfe und arbeite nebenbei ein paar Stunden dazu und ich habe mein Auskommen. Ich glaube, da brauchen wir einen stärker aktivierenden Sozialstaat.
Mhm. Du bist ja der Leiter der Organisation Think Difference.
Ja.
Und Think Difference setzt sich unter anderem damit auseinander, die Inklusionskraft unserer Gesellschaft im Kontext der Dynamisierung von Pluralität zu sichern. Hm. Das habe ich von eurer Website natürlich entnommen.
Das sind so meine komischen Sätze, die da drin sind, ja. Hm.
Da war für mich die Frage, weil du schon sagst, komischer Satz, was bedeutet das?
Also, wir haben einerseits, dass wir eben ein Sozialstaat sind. Auf der anderen Seite haben wir uns in den letzten 50 Jahren noch mal stärker pluralisiert.
Mhm.
Übrigens, man muss immer sagen, die Menschen waren schon hier auch schon pluraler, bevor es die Migration gab. Also wir leben nicht sozusagen in einer bäuerlichen Gesellschaft, sondern wir haben man weiß über den Wohlstand, den wir haben, über die Freiheitsräume, differenziert sich eine Gesellschaft sowieso in unterschiedlichste Bubbles. Das heißt, jenseits der Zuwanderung.
Mhm.
Mit der Zuwanderung kommt noch eine weitere Diversifikation einher. Und die spannende Frage, die sich dann stellt, ist, dass diese Vielfalt selber, die kann gut funktionieren, die kann mittelmäßig funktionieren oder die kann sehr problematisch funktionieren. Das ist sozusagen mit Vielfalt ist nicht automatisch mehr Konflikt oder automatisch weniger Konflikt.
Mhm.
Und da muss man immer schauen, was sozusagen die gesellschaftlichen Konflikt- und Spannungsthemen sind und wie eine Gesellschaft damit umgeht. Tatsache ist, und das muss man so sehen, dass wenn Menschen aus den unterschiedlichsten Weltregionen sich an einem Ort, wie zum Beispiel Österreich oder Deutschland, sich treffen über die Migration, dann kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Erfahrungen, Prägungen, Sozialisation, aber auch Werteeinstellungen einher. Also wenn man aus einem autoritären Staat kommt, kennt man das dort Meinungsfreiheit, Demokratie weniger. Wenn ich aus einem Land komme, wo viel mehr Korruption eine Rolle gespielt ist, dann gehe ich auch in die Verwaltung und versuche jemandem vielleicht ein bisschen Geld reinzustecken, damit er mir helfen kann. Und das ist ja nicht falsch im Sinne von, weil man gesehen hat, es funktioniert so in diesen Ländern. Und es ist ja so leider, dass wir nicht überall europäische Verhältnisse haben, so wie wir sie haben. Das heißt, und Menschen kommen mit diesem Sozialisationsgepäck und das lassen sie nicht an der Grenze fallen, sondern sie kommen hier hin und versuchen sich in einer neuen Gesellschaft zurechtzufinden. Und man weiß, je früher man kommt, je besser man gebildet ist, je besser man den Arbeitsmarkt ansteigt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sich Leute gut einfinden. Und dann gibt es andere, die es schwerer tun und andere, die es vielleicht auch gar nicht wollen. Das ist die eine Seite. Zugleich führt es in dieser Aufnahmegesellschaft auch dann zu Fragen, zu sagen, hey, wenn Vielfalt als Bereicherung wahrgenommen wird, die Küche wird breiter, die Lebensstile werden mehr, die Eintönigkeit bricht ein bisschen und so weiter, dass man es als Qualität sieht und als Vielfalt und als Bereicherung. Aber dann gibt es auch Bereiche von dem, wo sie sagen, wenn wir heute nochmal darüber sprechen müssen, ob wir die Gleichheit von Mann und Frau diskutieren. Aufgrund von Migration, weil bei bestimmten Gruppen, dass die aus patriarchalen Strukturen kommen, wo es ein unterschiedliches Frauenverständnis gibt, darüber möchte ich nicht mehr diskutieren. Das haben wir doch hinter uns. Das haben wir vor 50 Jahren diskutiert und Gott sei Dank sind wir dort einige Schritte vorwärts gegangen. Wir reden heute jetzt über eben Transgender und eben LGBTIQ und diese hunderten, tausenden Identitäten, die wir haben. Und jetzt kommen auf der anderen Seite Forscher und sagen, nein, eine Frau hat das und das zu tun und ein Mann hat das und das zu tun. Und sie sind zum Beispiel ungleich in der Bewertung. Da kollidieren auch sozusagen Konflikte. Und das gehört alles mit dazu. Und in diesem Zusammenhang steht die Frage, wie schaffen wir, dass wir den Zusammenhalt in einer Gesellschaft festigen können, und uns nicht gegenseitig sozusagen, also auch die Konflikte ernst nehmen, aber sie als nicht als Anlass nehmen, um uns weiter sozusagen zu polarisieren.
Es sind ganz viele Punkte. Was sich für mich immer wieder wiederholt oder was mir immer wieder einen Impuls gegeben hat bei deiner Erklärung gerade war, dass du auch eingangs gesagt hast, diese Pluralität entsteht nicht aufgrund von einem Faktor und das ist deine Herkunft, sondern diese Pluralität entsteht aufgrund von sehr vielen Faktoren und ein Faktor ist die Herkunft. Denn selbst dieses Thema mit Männer- und Frauenrechte, was ist ein Geschlecht, was ist Sexualität, wo du gerade gesagt hast, das haben wir doch schon vor Jahrzehnten diskutiert. Ich dachte mir vor ein paar Jahren selbst noch, hey, hier in Mitteleuropa haben wir das doch schon vor ein paar Jahrzehnten diskutiert und wenn jetzt jemand aus einer anderen Kultur kommt und das Thema noch nicht kennt, müssen wir das vielleicht neu aufarbeiten und nochmal ansprechen. Mittlerweile denke ich mir aber, wenn wir uns das anschauen, ich schaue Trash-TV, ich schaue gerne Trash-TV. Da gibt es auf Join und RTL und wie sie alle heißen, gibt es einfach so Sendungen, Match in Paradise, junge Männer und Frauen irgendwo eingesperrt sind in irgendeiner Villa und einander suchen und was auch immer. Und wenn ich da mitbekomme, was die für ein Verständnis von Mann und Frau haben, denke ich mir, ich glaube, es fühlt sich manchmal so an, als würde dieses Gespräch die letzten 20 Jahre nicht stattgefunden haben. Und das sind aber Menschen, die sind aus Mitteleuropa, großteils. Da hast du wenig Migrationshintergrund in diesen Sendungen. Das heißt, da merkt man auch wieder, diese Pluralität in dieser Gesellschaft, mit der sich auch Think Difference auseinandersetzt, die gibt es auch, wenn wir jetzt manche wahnsinnigen Fantasien wahrmachen würden und keine Migration mehr hätten, würde es diese Pluralität immer noch geben.
Ja.
Die Frage, die sich mir aber stellt, ist, weil ich das auch eingangs gesagt habe in der Einleitung dieser Folge, ich habe das Gefühl, dass wir vor 20 Jahren diesen Themen gegenüber offener waren. Ich hatte selbst auch komische Meinungen zu Männern und Frauen, zur Sexualität, als ich jung
auch,
war.
Ich auch. Also es ist ja nicht eine Erleuchtung, ist ja nicht von einem Tag aus dem anderen gekommen, sondern das ist wirklich auch ein mühseliges dran arbeiten. Und es braucht seine Zeit, aber es braucht die Räume, dass man es machen kann.
Hat es die Räume früher mehr gegeben oder warum fühlt es sich für mich und für viele in meinem Umfeld zumindest so an, als ob diese Themen heute viel mehr ein Streitpunkt sind, als sie es vielleicht früher waren?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens stimmt die Beobachtung, aber es gibt dafür mehrere Gründe. Der eine, und ich meine eben die spannende Frage ist, warum ist das so? Spinnen wir alle jetzt nur auf einmal? Imaginieren wir uns etwas ein oder ist alles sozusagen viel schwieriger geworden? Und es ist eigentlich eine Mischung von vielem. Also wir haben, früher war das so, dass die Zuwanderer hier waren, aber die waren unter der Wahrnehmungsoberfläche. Man hat sie gar nicht wahrgenommen.
Meinst du jetzt so quasi deine Eltern, meine Eltern?
Meine Eltern, genau. Die kamen hierhin, haben gearbeitet. Die hatten vermutlich noch viel problematischere Einstellungen wie jetzt. Aber die haben noch viel härter gearbeitet hier, um ein Leben aufzubauen. Und man hat sich gar nicht um sie gekümmert, um ihre Lebensverhältnisse, was sie machen und so weiter. Und ob sie schaffen oder nicht, mit was für Sorgen, die sie da mit hineinstehen. Das heißt, das ist das eine Phänomen. In der zweiten Generation, dritten Generation ist es so, dass man meine Generation und deine dann, wir sind dann nicht mehr außerhalb, sondern wir gehen hier in die Schule. Wir sind hier in die Schule gegangen. Das heißt, du bist ein Teil einer Gesellschaft, du bist nicht mehr irgendwo in einer kleinen Community und ein Staat und eine Gesellschaft reagiert darauf. Das heißt, je mehr wir sozusagen Teil dieser Gesellschaft werden, je mehr wir auch Positionen einnehmen, desto mehr bist du keine Marginalgruppe und auf einmal muss man sich auch mit dir beschäftigen. Das heißt, dadurch hast du sozusagen diese Diskurse. Wenn du nur in deiner Community bleiben würdest, gäbe es diese Diskussionen nicht. Die passieren erst über die Reibungsflächen, die wir dort haben. Nur ein Punkt zu sagen. Also das heißt, das ist eigentlich eine positive Entwicklung, wo auf einmal wir aber Diskussionen darüber führen müssen.
Das heißt, weil ich zum Beispiel viel mehr, wenn ich eine Auseinandersetzung mit irgendjemandem habe und irgendwer hat mein Auto geschrammt oder was weiß ich oder irgendwas mit dem Nachbar, dann bin ich viel eher als noch die Generation meiner Eltern bei der Polizei und fordere viel eher dasselbe ein, was jeder andere Österreicher auch machen würde, als die Generation davor.
Ja,
und dadurch fall ich erstmal auf oder wird dieses Thema erstmal sichtbar?
Ja, zum Beispiel damit, völlig richtig. Also während deine sehr oft die erste Generation gesagt hat, eben, wir sind doch hier nur Gäste. Und sei bitte leise, sei nicht frech, sei nicht vorlaut.
Sehr demütig immer gewesen.
Demütig, Das ist ein ganz, ganz zentraler Begriff. Und das ist sozusagen, deswegen mögen auch die Rechten den Begriff Gast und Gastarbeiter oder ihr seid Gäste, weil sie sagen, von einem Gast erwarte ich, dass er wieder geht zum einen und das zweite ist, er soll immer dankbar und demütig sein. Nun, einer, der hier geboren ist, sagt so, du bist doch genauso gut wie ich hier geboren. Wie kommst du darauf, dass du irgendein Vorrecht hast? Und dann sofort sagt man, wenn auf Augenhöhe, alles andere akzeptiere ich nicht. Mhm. Und wenn der andere, und dann kommt sozusagen kommen die anderen ins Schwanken, weil sie dann sagen, hoppla, wir hatten doch eher so eine schöne Abstufung, du warst unten, ich war ein bisschen höher, jetzt bist du auf Augenhöhe und da gibt es auch Konflikt. Und sagte ich, wie kommst du darauf, dass du irgendwelche berechte Privilegien hast, die ich nicht haben sollte? Oder über mich magst, meinst du zu sprechen zu wollen? Das heißt, durch diese, und das ist die Paradoxie, je gleicher wir werden, desto höher werden die Konflikte.
Mhm.
Und das ist auch in Beziehungen, also das ist faszinierend zu beobachten. Zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, sagen so, in welchen Beziehungen gibt es die größten Konflikte, dann siehst du, dass zum Beispiel die Beziehungen, die zum Beispiel sehr offen sind, sehr liberal sind, sehr gleichheitsorientiert sind, wo man sagen würde, hey, das müsste doch bei euch richtig harmonisch laufen.
Mhm.
Nein, da tobt genauso der Bär, weil dann die sagen, weil man dann diffiziler sagt, sagen, oh, du hast mich jetzt nicht angeschaut. Oder du hast jetzt nicht das gemacht. Und da siehst du, dass diejenigen, die vergleichsweise am gleichesten sind, viel mehr über Gleichheit diskutieren, weil sie das in Substrukturen wahrnehmen. Und interessanterweise ist bei Familien, wo das Autoritätsverhältnis doch so ziemlich stark ist, gibt es diese Konflikte nicht, weil sie sozusagen weil sie sich gegenseitig vielleicht eingefügt haben.
Mhm.
Also deswegen, Konflikte entstehen einerseits durch Ungleichheit, aber Konflikte entstehen auch durch zunehmende Gleichheit. Das ist das, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Dann ist es vielleicht auch eine gesunde Entwicklung, dass viele Konflikte entstehen, weil die Gleichheit sich auch anpasst?
Oder zu einem Teil ja. Das wollte ich sagen, es gibt mehrere Baustellen. Also das würde ich sagen, positive Entwicklungen bringen auch sozusagen neue Konflikte. Deswegen würde ich sagen, ist das ein Phänomen, ein Paradox, dass man eigentlich sagen würde, aufgrund von zunehmender Integration entstehen diese Form von Konflikten. Dann haben wir noch Konflikte andersrum, dass wir natürlich der Anteil der Migrationsbevölkerung ist insbesondere in bestimmten städtischen Räumen sehr stark gestiegen. Wir haben in vielen europäischen Städten eher so, dass die Minderheiten, die zugewandert sind, heute mittlerweile, also in allen europäischen Metropolen, liegen die fast so bei zur Hälfte, Hälfte. Das heißt, sie sind keine Minderheiten mehr in diesen Städten. Das führt bei den Einheimischen aber zu einem Gefühl der Verdrängung. Sozusagen, vor allem wenn man auch die Zahl der Kinder, also im Sinne von die Österreicher bekommen immer weniger Kinder, Migranten haben je nachdem etwas höher mehr Kinder und man hat das Gefühl, oh, sind wir jetzt die aussterbende Art. Und das ist dann ein neuer Konflikt, der entsteht. Den werfe ich mal den Menschen nicht vor, weil es dann in der Tat vom eben das Stadtbild ändert sich und so weiter und so fort. Das führt auch zu einem Unbehagen. Das wird dann auch politisch, aber es braucht politische Akteure, die das bespielen und daraus Kampagnen machen. Das hat immer sehr gut die FPÖ bis heute gemacht. Heute macht es zum Teil auch die ÖVP. Aber du brauchst Akteure, die das auch promoten, das sozusagen dem eine Stimme geben und sagen, die sind daran schuld und deswegen und so weiter. Ich glaube, was aber noch zu dem gekommen ist, dass seit 2000, früher hatte man mit dem Thema Zuwanderung eher gesellschaftlichen Aufstieg verbunden. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, das versteht man gar nicht. Also bei der damaligen Gastarbeitermigration war das so, weil sie gesagt haben, wir brauchen Arbeitskräfte und wenn sie kommen, eben die Wirtschaft läuft an und man hat mit der Migration ökonomischen Fortschritt verbunden. Das gilt übrigens auch für die Vereinigten Staaten. Deswegen wollten sie ja lange Zuwanderung haben. Dann ist aber der Moment gekommen, wo sie dann gemerkt haben, wenn der Arbeitskräftebedarf nicht mehr da war oder wenn man gemerkt hat, ist ein Teil arbeitet sehr intensiv mit, aber es gibt auch innerhalb der Arbeitslosen einen höheren Anteil von Zugewanderten eigentlich, dass man sagt, stimmt das denn eigentlich? Und dann verbindet man automatisch nicht mehr Wohlstand, also weiteren Wohlstand, obwohl sie viel dazu beitragen, sondern eher ein bisschen das Thema Armut, das Gegenteil. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns sozusagen den Wohnraum weg, weil sie jetzt dann, und jetzt reden wir darüber, eben sie nehmen unsere gesundheitlichen, die nehmen die Krankenhäuser viel zu viel in Anspruch. Das sind die Konflikte, die entstehen. Und letzter Punkt, ich glaube, dass noch 2015, 16 mit der Zuwanderung aus, so der Flüchtlingszuwanderung, ist auch noch ein neues Gefühl gekommen zu sagen, ich meine, der größte Teil ist zwar nach Deutschland gegangen, der geflüchteten Menschen. Ich meine, das sind Opfer zum Teil, was sie da sind, aber hier hat es das Gefühl ausgelöst, wir haben doch gar keine Kontrolle mehr. Wer in dieses Land kommt, wie viele kommen, die sind da, sie kommen. Klar, muss man ihnen vielleicht helfen oder man soll ihnen natürlich helfen, aber wie viele kommen noch? Und das führt zu einem Gefühl von, wir haben die Kontrolle verloren. Wir können nicht mehr sagen, wer kommt und wer geht. wie viele kommen. Und wenn Leute das Gefühl haben, sie haben sowas wie einen Kontrollverlust, das sie übrigens nicht nur in der Migration sehen, sondern auch global. Also ein Trump macht etwas, auf einmal steigen die Inflation, ein Krieg passiert dort. Das heißt, die Globalisierung hat insgesamt dazu geführt, dass wir das Gefühl haben, wir leben in einer so eruptiven Welt und wir verlieren immer mehr die Übersichtlichkeit und Kontrolle. Und konkret sehe ich das dann an der Migration. Das führt dazu, dass mein Unbehagen steigt zu diesem Thema. Und so ein Attentat, wie wir es hatten, oder wenn es sozusagen Konflikte innerhalb von Migranten in den Communities zum Teil gibt, Jugendgruppen und so weiter, die dann auch medial sehr, sehr stark bespielt werden, das verstärkt dieses Gefühl, zu sagen, wir haben keine Kontrolle mehr und irgendwie haben wir das nicht mehr im Griff. Dadurch entsteht das Bedürfnis, das mehr unter Kontrolle zu haben, mehr ordnungspolitisch zu agieren, mehr restriktiv zu sein und auch dieses Thema Werte und so weiter, dass man sagt, was sind denn unsere Werte und die Leute, die hier leben sollen, wir möchten sowas wie eine geschichtliche Gewordenheit unserer Werte, unserer Kultur doch nicht verloren gehen, also sie darf doch nicht verloren gehen, sondern sie muss doch von ihrem gewissen Maße auch von den Zugewanderten mitgelebt, mitgetragen werden. Mhm.
Für mich kommt hervor, du hast ein paar Mal erwähnt, das Gefühl, das bei der Gesellschaft entsteht. Und die einzigen Akteure, die ich herausgehört habe, waren die Politiker. Politiker sind die, die dieses Gefühl erzeugen.
Nein.
Zumindest hast du gerade öfter mal Politiker und politische Entwicklungen erwähnt. Für mich die Frage dahinter auch, also erstens, sind das die einzigen Akteure und zweitens, stimmt dieses Gefühl? Ich erkläre noch kurz, wenn ich mir Statistiken ansehe, dann lese ich, und ich hoffe, ich habe die richtigen Statistiken gesehen, aber das Stand 2024, 87% der Menschen mit Migrationshintergrund zu Hause Deutsch sprechen. Und ein Jahr davor waren es 80%. Also die Zahl wächst. Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die in höheren Schulen sind, wächst auch. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Die Zahl der Menschen, die also beitragen, die partizipieren, die wächst eigentlich. Das ist so, was ich in Statistiken lese. Sehen durch ich das nicht, sehen durch Medien und News und Artikel und Politiker, die einerseits gegeneinander hetzen und die andererseits relativ schwarz malen, sprich Stichwort Nulltoleranz.at, die Kampagne von der ÖVP gerade, die ich eigentlich, als ich die Website gesehen habe, bei einer anderen Partei zugeordnet hätte. Und eigentlich brauchst du nur Instagram öffnen und ein bisschen die News durchscrollen und da sieht man eigentlich immer eine sehr einseitige Berichterstattung, die nicht unbedingt an den Magazinen liegt, sondern an Algorithmen hinter diesen Social-Media-Kanälen auch. Was stimmt jetzt? Stimmen die Statistiken, die ich gelesen habe, oder stimmt das, was ich eigentlich über die Gesellschaft wahrnehme, wenn ich keine Statistiken lese?
Nein, was stimmt, ist die von dir beschriebene Diskrepanz zwischen beiden. Nämlich, in der Tat ist es so, und ich meine, das ist eine sehr komplexe Berechnung. Wir haben das mal jetzt vor kurzem uns immer wieder angeschaut, aber dazu werden wir auch eine größere Studie führen. Man kann ungefähr davon ausgehen, dass ungefähr 70% der Zugewanderten, aller Zugewanderten, schon längst integriert sind. Das sind die der ersten, zweiten, dritten Generation. Das sind die, die sich sozusagen auch dieses Land mit am Laufen hatten und einen sehr starken Beitrag auch zum Wohlstand des Landes leisten. Das ist die größte Gruppe. Interessanterweise, über die sprechen wir überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist auch das, was du in den Statistiken zum Teil siehst. Das ist aber immer, das hat was mit der Ökonomie der Aufmerksamkeit zu tun. Das ist so wie in der Schule. Wer fällt in der Klasse am meisten auf? Über wen spricht man am meisten? Wo geht die meiste Aufmerksamkeit hin in einer Klasse?
So ein Klassenclown zum Kasperl, zu denen, die in der letzten Reihe sitzen und halt Blödsinn machen und sich aufführen.
Ne? Genau, das heißt, wirklich 90% der Energie geht auf 10% höchstens derjenigen, die dein Problem darstellen. Das ist also nicht nur in dem Thema so, auch weil es dann keinen Neuigkeitswert hat. Dann haben wir ungefähr 20%, also plus minus 5%, das sind Schätzwerte, die ich da gebe jetzt, um so ein Big Picture darzustellen. Dann gibt es ungefähr 20% von denen, die eher jetzt als Asylsuchende, Geflüchtete oder als Neuzugewanderte aus Drittstaaten kommen, die versuchen hier unter schwierigen Bedingungen ein neues Leben aufzubauen. Das heißt, wenn du mit 20 oder jetzt kommen würdest, noch nie in der Schule warst und versuchst hier erstmal sozialen Kontakt zu finden, eine Wohnung zu finden, und dann die deutsche Sprache zu lernen, dann irgendwann vielleicht eine Bildung nachzuholen und dann irgendwann zu arbeiten, das sind enorme Herausforderungen, die vor dir stehen. Und viele scheitern an dem. Also wir haben Untersuchungen geführt, wenn wir so sagen, wie wichtig ist Deutsch? Es gibt kaum einen, der sagt, kaum. Es gibt einige, dass Deutsch nicht wichtig wäre. Die sagen, natürlich sollte man Deutsch können. Und die, ein Großteil sagt auch, ja, natürlich muss man sich auch hier sozusagen den Regeln sich einpassen und so weiter. Und das sind Menschen, die würde ich beschreiben, die sind integrationsbemüht. Aber es ist offen, ob sie es schaffen werden, weil dieser sozusagen das, weil die Herausforderung und das, was sie zu bewältigen haben, um ein 20-30-faches höher ist als von jemand, der hier geboren ist. Da muss sich die Integrationspolitik am meisten denen widmen, damit sie den Einstieg gut schaffen.
Dass damit sie zu den 70% on top kommen.
Genau, Land, ne? Genau. Mhm. Oder eben sonst anderweitig kippen. Das muss man dann auch im Auge haben. Und das ist, sind diese 20%. Und dann haben wir je nachdem 10%, 15% von Menschen, die eher eine größere Integrationsdistanz zeigen, bis zu wirklich demokratiefeindlichen Gruppen. Das sind, die haben wir auch zugleich. Das sind unterschiedliche Gruppen darin. Das ist nicht nur eine Gruppe, aber die gibt es auch. So, das ist sozusagen, und die Politik, die wir haben, fokussiert sich meistens auf diese 10-15% und manchmal auf diese 20%. Und macht sozusagen, geht nur auf die Probleme dort hinein und dadurch entsteht ein Bild der Negativität, dass man das Gefühl hat, oh Gott, in dieser Gesellschaft funktioniert ja nichts. Und es gibt auch die natürlich, die sozusagen die Agenda damit betreiben und damit Politik machen. Somit entsteht ein Bild einer Negativität, einer Dystopie, die überhaupt nicht unsere gesellschaftlichen Verhältnisse beschreibt. Genauso gut aber ist auf der anderen Seite, das ist weniger geworden. Früher, die gesagt haben, du, ist doch alles in Ordnung, kein Problem und so weiter. Wo ich sage, du, das stimmt wiederum auch nicht. Das heißt, wenn man sich das anschaut, muss man sich das realistische Bild anschauen. Und wenn uns das fehlt, machen wir uns schlechter, als wir gesellschaftlich sind. Und deswegen kommen dann auch solche Slogans wie Integration ist gescheitert. Und ich sage meistens, wisst ihr, ihr habt gar kein Gefühl dafür, wie wirklich eine gescheiterte Gesellschaft aussieht. Und wir haben Herausforderungen, ja, die haben wir. Aber ich wünsche der ganzen Gesellschaft, der ganzen Welt unsere Probleme. Das heißt, ich möchte diese Probleme auch nicht kleinreden, die haben wir. Es gibt wirklich auch einige Baustellen, ernsthafte Baustellen. Aber dieses völlige Verkehrung der Verhältnisse ist ein Problem und deswegen müssen wir das das Grundbild vom Kopf wieder auf die Füße stellen, weil für bei den meisten Menschen, die eine Skepsis haben, und das sind nicht nur FPÖ-nahe Wähler, sondern es geht weit in sozialdemokratische Schichten einher, dort entsteht das Bild im Sinne von 70% sind nicht integriert, also völlig anders und das gegenteilige Bild. Da haben auch natürlich die Medien und die Politik einen ganz großen Beitrag, dass das Bild so gekommen ist, wie es ist.
Da muss ich erstens, in der nächsten Folge spreche ich mit Nico Machetti von der ÖVP und deswegen habe ich mir vorher eine Notiz gemacht, weil ich ihn gern fragen möchte, warum die Politik sich denn teilweise zumindest so auf diese 10-15% einschießt. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, merke ich auch, ich kenne ja Menschen, die sehr sozialdemokratisch oder zumindest nicht rechts, nicht Mitte rechts wählen, sondern eher Mitte links bis links, die aber auch zu mir sagen, du, bei der Wohnungssuche habe ich die eine Wohnung, da habe ich mir die Klingelschilder vor der Tür angeschaut im Gebäude und habe da lauter Itch, Utsch und solche Namen gesehen und da wollte ich dann nicht hinziehen. Sagen Sie mir, wo ich mir denke, Habera, ist dir irgendwie bewusst, dass ich auch so einen Namen habe? Ist dir das irgendwie gerade klar? Das merken die gar nicht. Also dieser innenliegende Rassismus und dieser Gedanke, wie du es gerade gesagt hast, dass dieser Mensch glaubt, dass 70% dieser Menschen wahrscheinlich ein Problem darstellen würden, das mir tatsächlich wehtut, wenn ich das höre, mich verletzt das, weil ich mich persönlich angesprochen fühle, auch wenn ich nicht immer die Diskussion dann gleich suche, weil die Energie musst du erst einmal aufbringen. Du hast prinzipiell von drei Gruppen gesprochen. Die Integrierten, das waren die 60-70%, glaube ich, 20-30% hatten wir die Bemühten, die an dem Weg dahin wären. Bei den Integrierten, glaube ich, wäre es hilfreich, wenn wir ein bisschen das mehr sichtbar machen, mehr spürbar machen für die Gesellschaft. Bei den Bemühten wäre es hilfreich, sofern es möglich ist, das zu unterstützen und die Infrastruktur zu schaffen. Aber du hast schon von diesen 10-15% gesprochen, wo ich auch der Meinung bin, man müsste sich nicht nur auf die konzentrieren, aber natürlich müssen wir uns damit das auch auseinandersetzen, die Integration eher verweigern. Und ich habe bei Think Difference auch gelesen, dass man sich auseinandersetzt in verschiedenen Projekten mit der Deradikalisierung von Jugendlichen, mit der Werteabneigung von jungen Menschen, denen man entgegenarbeiten muss, mit der Schaffung einer gemeinsamen Vorstellung von Werten. Und ich hätte jetzt wahrgenommen, auch eine Leitkultur. habe ich da recht, dass es diese Initiativen schon gibt und die schon auch wichtig sind für diese vergleichsweise kleine, aber doch dann entsprechend relevante Gruppe, weil du setzt dich ja mit denen auseinander.
Genau. Vielleicht zwei Punkte. Das eine wäre, weil du gesagt hast, dass sich das verletzt, wenn gut sozialliberale Freunde, linksliberale Freunde sagen, da sind zu viele Ausländernamen und so weiter. Das ist nicht nur Rassismus. Also ich glaube, so schnell, du kannst nicht alles über Rassismus erklären, weil du wirst zum Beispiel sehen, es gibt mittlerweile, das passiert ja nicht, das ist nicht genetisch Österreichisches, sondern was du sehen kannst, ist faszinierend. Du hast sehr oft migrantische Familien. Ich kenne so viele türkische Familien, arabische Familien, serbisch-kroatische, die dann sagen, in diesen Stadtteil oder in diese Schule möchte ich meine Kinder nicht schicken, da sind zu viele Ausländer. Ich kenne Muslime, die sagen, es gibt zu viele Muslime hier. Also deswegen, also als wäre es nur ein Bild der Österreicher, das stimmt in den Einstellungen nicht. Und dann ist immer die Frage, ist das Rassismus oder geht eine Sorge damit einher, die den Leuten nicht bewusst ist. Zum Beispiel, dass sie sagen, mein Gott, wenn hier alle Migrantenkinder sind, also bei Kindergarten merke ich das, wie soll mein Kind Deutsch lernen, wenn es gar keine Sprachvorbilder hat? Das ist nicht Rassismus. Ich glaube, da muss man genauer hinschauen, und ich bin jemand, der immer versucht, erstmal nicht zu blamen, sondern erstmal zu sagen, zu verstehen, spielt da eine Rolle. Und bei einem Teil spielt auch Rassismus, latente oder offensichtlich eine Rolle. Aber das darüber alleine zu erklären, erklärt die anderen Facetten sozusagen des Unbehagens nicht. Und zum Beispiel sehen wir eher, dass zum Beispiel aufsteigende Mittelschichten von Migranten das gleiche Verhalten zeigen fast oder zu einem großen Teil wie Einheimische. Das heißt, ich schaue, wo mein Kind in die Schule geht. Es sollten nicht zu viele Ausländer sein, nicht zu wenige soziale Probleme dabei, weil welche Freunde wird er haben? Ich möchte meinen, dass mein Kind nicht abrutscht irgendwo hinein. Und in bestimmten Bezirken oder in Schulstandorten kann das eher passieren. Und das ist dann nicht falsch. Und das muss man nur ehrlich sehen, dass auch sowas, das ist eine soziale Frage, die dahinter ist. Und Menschen reagieren dann entsprechend. Deswegen glaube ich, ist es eben, wollte nur sagen, es sind nicht nur Einheimische, die diese Sorgen haben, sondern du hast bei aufsteigenden Mittelschichten das Thema. Solltest du mal Kinder haben, erinnere dich mal daran.
Wow, also ich musste sagen, es hat einen richtigen Aha-Effekt gerade in mir gegeben. Denn erstens, ich kenne diese Personen mit Migrationshintergrund genauso.
Siehst du?
Und zweitens, ich habe diese Geschichte von diesem Freund von mir über ein Jahr wahrscheinlich, glaube ich, schon mit mir mitgetragen und immer wieder erwähnt und habe schon irgendwie ihm immer zu Last gelegt in meinem Kopf. Und jetzt hast du das gerade bei mir gelöst und eine Reflexion hervorgerufen, weil du hast recht, das stimmt. Das stimmt komplett. Ich habe ihn anders bewertet als andere Freunde von mir, nur weil er keinen offensichtlichen Migrationshintergrund hat.
Genau, und wir haben das Gefühl zu sagen, wirklich rassistische Einstellungen ist so wie ein Privileg nur der Österreicher oder der Einheimischen. Und Untersuchungen zeigen, also ich finde, dass rassistische Vorstellungen, abwertende Vorstellungen in Teilen der Migranten-Community sogar viel höher ist. Also wir machen Untersuchungen dazu. Deswegen glaube ich, muss man eben ein bisschen also ich bin ja deshalb jemand, der sagt, schau genauer hin, weil wir haben solche Glaubenssätze, die stehen dann. Und ich sage, du, die Realität ist ein bisschen viel komplexer. Zum Beispiel, dass wir sehen, weil dann geht es in die Wertefrage einher, wir machen Umfragen auch bei Jugendlichen und immer wieder auch Große, dann merken wir schon, dass da Jugendliche mit Migrations-Background je nachdem, woher sie kommen, auch je nachdem, was für eine Bildung sie haben, welche Religionszugehörigkeit sie haben, wie sie in der Familie aufgewachsen sind. Also es ist nicht nur darüber, allein über Migration zu erklären, aber insgesamt ist der Anteil von denen, die tendenziell abwertendere Einstellungen haben, bei Migranten ein Stück weit höher als bei Österreichern. Das ist auch die Realität. So. Und wir haben zum Beispiel das Phänomen bei Muslimen, nur zu sagen, dass wir merken eine interessante Paradoxie, dass die Muslime vergleichsweise stärker abgewertet werden. Also diese Kampagne der ÖVP, 66% der Österreicher haben ein Problem mit Muslimen im Zusammenleben oder sehen das. Dann kann man sagen, oh, was für ein Klischee. Und das eben, viele haben gar keinen Bezug zu Muslimen. Auf der anderen Seite sehe ich, dass zum Beispiel ungefähr bei einem Drittel der Muslime es auch tendenziell problematischere Einstellungen gibt. Bei jungen Menschen insgesamt. Und deswegen ist das Problem, dass wir die Situation haben, dass zum Beispiel abgewertete Gruppen selber auch hohe Abwertungen haben können. Mhm. Und wir neigen, entweder ist jemand nur Opfer oder Täter, aber Menschen können Opfer sein und zugleich auch Täter und Täter können zugleich auch Opfer sein. Mhm. Und ich glaube, dieses Bild in deinem Kopf im Sinne von Österreicher, wenn, dann ist es das Böse und die Armen sind hinein, das stimmt in der Realität nicht. Und das, meine ich, ist die Realität einer wirklichen Migrationsgesellschaft, wo wir diese Widersprüche viel genauer hinschauen müssten, weil diese Figurationen der Konflikte, der sozialen Lagen anders ist. Sozusagen ja, zu sehen.
Wahnsinnig guter Punkt. Also das gibt mir wirklich sehr viel mit, dass sich auch in meinen folgenden Gesprächen mehr Reflexion von mir bringen wird. Also danke auf jeden Fall für die Erklärung und für den Hinweis einfach. Das ist ja etwas, was ich einfach übersehen habe. Das ist immer gut, glaube ich, mit einem Wissenschaftler zu sprechen, weil Wissenschaftler wissen eher, dass alles nicht schwarz-weiß ist, sondern irgendwo immer dazwischen die Grautöne sind. Wenn wir uns jetzt am Ende des Gesprächs aber doch noch ein bisschen mit dieser kleinen Gruppe der Menschen auseinandersetzen, die die Integration eventuell verweigern. Ihr arbeitet eben auch an Projekte, wo es darum geht, zu deradikalisieren oder gegen Werteabneigungen zu arbeiten oder eventuell ein gemeinsames Leitbild, eine gemeinsame Werte- und Kulturverständnis zu schaffen, ein gemeinsames. Wie kann man da vorangehen? Ihr habt mehrere Projekte, ich wollte nicht alle einzelnen Projekte aufzählen, du machst das jetzt seit fast 20 Jahren bei Think Difference zumindest und ich nehme an, davor auch schon ohne Think Difference. Wie geht's ihr das an? Mit welchen Institutionen arbeitet ihr zusammen? Was müssen wir tun, um da eine positive Entwicklung hervorzurufen?
Also ich würde, wenn ich anfangen würde, was wir alles tun, und ich bin nicht der Umsetzer, ich bin eher der Stratege und der Wissenschaftler. Also ich berate Institutionen, die sowas umsetzen, aufgrund unseres Wissens, aufgrund unserer Studienlagen, dass wir, also wir unterstützen eher Umsetzer sehr oft. Mhm. Und auch ich berate auch die Politik natürlich sehr, sehr stark in diesen Fragen. Ich glaube, was wir sehen müssen ist, ich möchte es anschließen an deine Frage, die du am Anfang hattest, mit diesem Thema Werte und so weiter. Ich glaube, dass uns zum Beispiel unsere Werte gar nicht bewusst sind, solange wir nicht die Reibung haben. Mhm. Also wenn wir alle ganz locker miteinander umgehen und in Umgang miteinander, zum Beispiel jetzt, wie wir reden, spielen tausende Formen von Regeln eine Rolle. Diese sind uns gar nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn ich spreche, dass du zuhörst. Oder zum Beispiel, wenn ich was kritisiere, das in einer Form mache, die dich nicht verletzt, zum Beispiel. Es gibt so tausende Regeln, die jetzt gerade sozusagen wirken. Die fällt uns nicht auf. Aber in dem Moment, wenn es nicht funktioniert, also wenn ich dich permanent unterbrechen würde, würde es dann, hoppla, hier gibt es doch eine Regel. Nämlich die ist, ich muss mich doch aussprechen können. Wir müssen doch darauf achten. Und so, glaube ich, ist das so, dass die Österreicher oder die Aufnahmegesellschaften, solange sie über Migration nicht gechallenged worden sind, gab es so viele Annahmen, die selbstverständlich da sind. Und jetzt kommen Migranten und dann sagen sie, ja, aber integriert euch, ihr müsst unsere Werte sozusagen auch ein bisschen an die anpassen. Und dann kommt die Frage, ja, was sind denn eure Werte? Und dann auf einmal eiern wir alle, weil die wenigsten das wirklich gut beschreiben können. Und das war dieses Thema, was eine Rolle spielt, wo ich sagen würde, ja, ich glaube, dass die Frage von Werten in einer Gesellschaft, wo wir eben nicht mehr es gab sie nie, diese Wertekohäsion, wir hatten immer schon eine Wertepluralität. Und übrigens ist es gut, also ich wünsche, dass wir auch eine Wertepluralität haben, manchmal auch Reibungsfelder haben, das gehört dazu, weil sonst entwickelt sich das nicht weiter. Aber doch aufgrund des demografischen Wandels stellt sich die Frage nochmal. Und da muss man drei Ebenen unterscheiden. Es gibt für mich die Grundwerte, das sind Menschenrechte und sozusagen daraus geht die Gleichheit heraus, dafür geht dir, dass du dann deine Meinung frei sagen kannst von körperlicher Unversehrtheit und so weiter und so fort. Also die kannst du wirklich, diese Grundrechte aus den Menschenrechten und aus der Verfassung ableiten. Die gelten für uns alle und das bildet die Basis. Aber wir sind keine sozusagen nicht nur dort, sondern im Alltag spielen eine andere Rolle. Also zum Beispiel sich aussprechen lassen, was ich gesagt habe. Da kommen auf einmal soziale Werte, spielen eine Rolle im Alltag. Und die sind dann ein bisschen schwammiger, weil sozusagen soziale Werte unterschiedlich nach Milieu sein können. Aber sagen, was sind denn soziale Werte, die wichtig sind? Also wenn ich, ob ich Müll auf die Straße schmeiße oder nicht, in der U-Bahn laut Musik höre oder und so weiter und so fort. Das ist alles nicht unbedingt gesetzlich verfestigt. Mhm. Aber die machen... das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man viele Reibungspunkte sieht. Und dann gibt es...
Die bestimmen halt das Zusammenleben auch. Ne?
Genau. Und dann gibt es sowas wie kulturelle Werte. Aber in einer Gesellschaft, wo es eben nicht nur eine Kultur gibt, sondern die ja in sich selber wieder sehr vielfältig ist. Eben, das war deine Eingangsfrage, wo du gesagt hast, ja, müssen wir alle Schnitzel essen und müssen wir dies oder jenes machen? Wo ich sage, nein, ein Großteil ist sehr beliebig. Völlig in Ordnung, muss man nicht. Aber die Frage ist, gibt es einen respektvollen Umgang miteinander in der Form? Und dass man das mal ein bisschen sortiert. Und ich glaube, dass man, wenn man den etwas bisschen verunsicherten Österreichern wieder das Gefühl gibt, ein bisschen Boden unter den Füßen zu haben, auch dass ihnen klar ist, das mache ich sehr oft, was sind denn vernünftige Werte? Weil dann kommen sie immer, wenn man es nicht weiß, kommt man auf die dümmsten Ideen manchmal oder skurrilsten Ideen, dass man dann vernünftig über das Thema spricht. Das Dumme ist, es ist aber so ein Minenfeld und ich merke, wie oft die Politik oder die Menschen in eine völlig kulturalistische, folkloristische Form gehen. Das war auch der Grund, warum ich damals zum Beispiel bei dieser Leitkulturdebatte, ich habe gedacht, du, eigentlich finde ich sie nicht schlecht, wenn man sie richtig führt und zwar vernünftig führt. Aber wenn sie dann sehr schnell eben missbraucht wird, sehr stark populistisch gemacht wird, dann sozusagen ist das sozusagen schon vornehinein falsch und verhunzt und dafür stehe ich nicht zur Verfügung.
Und deshalb hast du bei der Anfrage von der ÖVP, bei der Leitkulturdebatte zu unterstützen, mit deinem Wissen, mit deinem als Experte zu beraten, abgelehnt.
Ja, aber wichtig, ich habe es nicht grundsätzlich abgelehnt, ich bin dabei. Wenn wir das aber wirklich seriös und sinnvoll gehen, weil ich diesen Bedarf sehe. Also ich bin nicht jemand, der sagt, interessiert mich nicht. Wo ich sage, nein, ich sehe da ein Problem, ich sehe da eine Frage. Aber man darf mit ernsten Themen nicht unernst vorumgehen. Und das ist das eigentliche Problem. Last not least, weil du diese Frage gestellt hast, unter der Gruppe, der wurden 10-15%, ich glaube, über die muss man wirklich in der Tat sehr viel sprechen und auch sehr viel tun. Nur ist es was anderes, wie wenn ich dann sage, ich kümmere mich um diese Gruppe, weil wir da Herausforderungen haben. Aber wenn ich dann tue, dass diese 10, ich darf nicht es so tun, dass ich diese 10-15% als 90% hinstelle. Das ist das Problem. Wenn ich vergesse, eigentlich sagen, du, bei einem Großteil funktioniert das. Und wenn ich aber immer das im Hinterkopf habe und das in der Kommunikation habe, zu sagen, du, dann toll, dass das hier funktioniert, super, dass das hier funktioniert, aber hier haben wir ein Problem, da kriegst du auch viel mehr Menschen mit und wir bekommen sozusagen auch wieder ein bisschen einen Boden unter den Füßen, weil ich sonst das Gefühl habe, wir entwickeln uns immer eine zunehmend hysterischer werdende Gesellschaft, die auch die Kompetenzen verliert, mit den Fragen von heute und morgen auch souverän umzugehen und da müssen wir schauen, dass es nicht nur um die Probleme geht, sondern unsere Fähigkeit mit Herausforderungen umzugehen. Und da, finde ich, haben wir sehr viel Luft nach oben. Da sind wir eher noch in den Kinderschuhen.
Ich nehme insgesamt vor allem nach diesem Gespräch mit dir mit, dass der reflektierte Umgang mit diesem Thema besonders wichtig ist. Gerade wenn du von mehreren Gruppen sprichst, seien es jetzt 3 oder vielleicht sind es auch irgendwann 4, wo man sagt, hey, die einen müsste man sichtbarer machen, die anderen müsste man da, wo es geht und sinnvoll ist, unterstützen. Und dann müsste man die Minderheit, die kleine Gruppe, die dann noch übrig bleibt, entsprechend behandeln. Sehr wohl damit umgehen, sehr wohl eine Strategie, aber auch eben sie nicht als 90% darstellen, sondern als die 10%, die sie sind, um weiterzumachen. Und das werde ich auch mit Nico Machetti in der nächsten Folge auf jeden Fall besprechen, weil für mich die Frage sich wirklich stellt bei der Leitkulturdebatte der ÖVP und bei nulltoleranz.at und bei der Kampagne, ob wir das denn machen oder in welche Richtung wir denn hier arbeiten. Jetzt bist du, so wie ich, gefühlt, vielleicht ist es ein Vorurteil von mir, relativ integriert, relativ in deiner Mitte hier und liebst Wien, so wie ich auch Wien liebe. Vielleicht unterschiedliche Aspekte von Wien, aber trotzdem, das ist ja auch in Ordnung. Die Pluralität ist ja immerhin noch wichtig, wie du schon gesagt hast. Stimmt dich deine Arbeit im Hinblick auf die nächsten 20, 30 Jahre noch positiv?
Ich bin grundsätzlich kein positiv denkender Mensch.
Okay.
Aber ich bin auch kein negativ denkender Mensch. Also um das zu sagen, weil ich das beides für eine Verzerrung halte.
Also bist du eher ein Realist?
Ich bin ein konstruktiver Realist. Das ist was anderes. Ein Realist ist wirklich, ich sage, was passiert dort? Und ich stelle mich meistens und ich mache es mir nicht bequem. Also ich gehe immer auch Fragen nach, die, wo ich sage, das verlässt und das passt meinem Bild nicht, aber man muss sich dem einlassen. Also ich habe früher auch sehr schnell zum Film gesagt, das ist vielleicht Rassismus. Ich sage, so einfach darf man sich das nicht machen. Schau mal nochmal hin und dann kommt man in diese Fragen und Widersprüche. Ich glaube, Realist sein ist sehr, sehr entscheidend und wichtig, weil ich habe gerade bei diesem Thema das Gefühl, also dass die Menschen weniger realistisch sind und viel mehr emotional ideologisch. Also wenn ich Migranten toll finde, sehe ich, es ist alles nur toll und es gibt nur Rassisten. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, es gibt nur die Migranten, überschwemmen uns und sie sind ein Problem, dann sage ich, sie sind das Problem und wir sind wunderschön, ideal, idyllisch und so weiter und so fort und sehen den ganzen Muff nicht, den wir bei uns haben. Und das bisschen aufzubrechen, glaube ich, brauchen wir weniger Ideologie in dem Bereich, sondern wir sollten viel genauer hinschauen. deswegen der Realismus, und konstruktiv heißt für mich nicht positiv. Das ist ein Unterschied. Mhm. Also positiv denken wäre, wenn ich positiv denke, neige ich möglicherweise die Missstände nicht zu sehen. Mhm. Deshalb rede ich vom Begriff des Konstruktiven. Das heißt, ich sehe die Herausforderung und sage aber, wie können wir sie damit umgehen? Und das macht den großen Unterschied zu zum Beispiel der FPÖ oder die damit gehässig umgehen, wo ich sage, ich sehe die Herausforderung, wie können wir damit vernünftig, klar umgehen, damit eben Ausgangsfrage, der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft besser funktioniert. Ich kann es auch andersrum machen und sagen, so, wie kann ich die Konflikte nutzen, um daraus mehr Kapital zu schlagen? Was dann die anderen machen, wo ich sage, ihr fördert damit, ihr löst die Probleme nicht, sondern ihr verstärkt die Missstände, wie es angeht. Und an der müssen wir arbeiten, gerade in einer Welt, die immer eher unsicherer wird, weil sie dynamischer ist, weil die multiplen Krisen, die zusammenpassen, so eine große Rolle spielen, braucht man, glaube ich, eine grundsätzliche innere Haltung. Ich kann nicht sagen, wie unsere Welt in 10 Jahren aussieht. Ich glaube, auch mit KI wird sich vieles tun. Aber ich glaube, worauf ich setzen möchte, ist, dass wir Verantwortung übernehmen, realistisch die Dinge sehen und versuchen, daraus sozusagen ein Stück weit das Gute und das Bessere dran zu machen.
Ich bezeichne mich ja dann im Vergleich eher als hoffnungslosen Romantiker und glaube, dass alles gut gehen wird. Aber bin froh, dass es konstruktive Realisten wie dich gibt, die die Politik beraten und da auch konstruktiv unterstützen, damit wir uns in die richtige Richtung entwickeln und meine romantischen Fantasien vielleicht wahr werden. Vielen lieben Dank, Kenan Güngör, dass du heute bei uns da warst im Podcast.
Aber gerne. Danke für das Gespräch.